Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt herzlich bitten, dass du noch einmal Konzentration schenkst, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir dir begegnen beim Reden und beim Hören. Amen. Der Predigttext aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich zum Gotteskasten, dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Wir finden diese Geschichte zweimal im Neuen Testament, einmal hier bei Markus, dann nochmal im Lukas-Evangelium. Und um den Zusammenhang nochmal zu kriegen, zuvor hatte Jesus seine Jünger eindringlich vor den Pharisäern gewarnt und gesagt: Seht euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gerne oben an in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Und jetzt, nach diesen Worten, sitzt Jesus beim Eingangstor zum Tempel und beobachtet die Menschen dabei, wie sie Geld in den Gotteskasten legen. Der Gotteskasten ist eingeführt worden, davon hören wir im 2. Könige 12, Vers 12. Darauf nahm der Priester Jojada, steht da, einen Kasten, ließ ein Loch in seinen Deckel bohren und ihn neben den Mahlstein rechts vom Eingang in den Tempel des Herrn aufstellen. Und da hinein mussten die Priester, die an der Schwelle Wache hielten, alles Geld tun, das im Tempel des Herrn abgeliefert wurde. Also dieser Kasten hängt da noch, Jesus sitzt und sieht zu. Und was Jesus beobachtet, ist ihm so viel wert, dass er seine Jünger zusammenruft, um ihre Aufmerksamkeit auf dieses Geschehen zu lenken. Was war denn jetzt Jesus so wichtig? 3 Dinge sind mir aufgefallen. Das erste ist das Vertrauen der Witwe. Die Witwe besitzt 2 Geldstücke, 2 Lepta. Jeder Lepta hat einen Wert von 1/2 Pfennig und Jesus sagt, dass das alles ist, was sie besitzt. Im Alten Testament steht, und das galt auch für diese Witwe, dass wir 10% von dem, was wir haben, Jesus geben sollen. Da der Lepta die kleinste Münzeinheit darstellt, ist dieser Betrag ja nicht mehr teilbar. Das heißt, die Alternative für die Witwe ist, entweder ich gebe 50%, nämlich diesen ganzen Lepta, in den Gotteskasten, oder ich sage, nee, das ist mir jetzt eigentlich zu viel. 10% muss ich ja nur geben, da lasse ich es mal. Ich weiß nicht, wie ihr so gehandelt hättet. Also ich habe darüber nachgedacht, hätte ich jetzt 50% eingeworfen oder hätte gedacht, vielleicht warte ich, bis ich das irgendwie nochmal mehr Geld habe und dann bekommt Gott den 10. Teil. Das Erstaunliche aber ist ja jetzt, dass die Witwe sogar beide Geldstücke eingelegt hat. Alles, was sie hat, sagt Jesus. So kann ja eigentlich nur jemand handeln, der Gott zutiefst vertraut. Die arme Witwe ist offensichtlich frei von Ängsten und Sorgen. Sie könnte selber im Mangel unversorgt bleiben. Sie hat keine Existenzängste. Und dabei hätte sie dazu ja allen Grund. Es gab zu der Zeit kein Hartz IV, kein Sozialsystem, das sie aufgefangen hätte. Es gab auch kaum Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Wenn sie großes Glück hatte, konnte sich eine Witwe neu verheiraten. Und ansonsten war sie selber auf Almosen angewiesen. Und die Almosen sind nicht berechenbar, sind nicht planbar. Das tiefe Vertrauen, dass Gott sie dennoch versorgen würde, ist sicher ein Grund, warum Jesus ihr Handeln zum Anlass nimmt, seine Jünger zusammenzurufen und zu belehren. Und dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Ich habe es genannt, das demütige Handeln der Witwe. Oder vielleicht sollte ich sagen, das selbstverständliche oder stille Handeln der Witwe. Mir ist zu diesem Text eine andere Geschichte eingefallen und die hat Helga vorhin vorgelesen, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und das ist ja ein ganz anderer Auftritt. Auch da kurz den Zusammenhang. Jesus hatte gerade die Kinder gesegnet, das heißt, es war viel Volk zusammen, viel los. Und da kommt dann ein gut situierter junger Mann, vielleicht sogar mit Gefolge, zu Jesus, um zu hören, wie er in das Reich Gottes kommen kann. Voller Elan berichtet er, dass er alle Gebote gehalten hat. Aber den letzten entscheidenden Schritt, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben, kann er nicht oder noch nicht tun. Er geht traurig davon. Ganz anders die arme Witwe. Es wird nicht davon berichtet, dass sie ihr Handeln hervorhebt, so wie es Jesus ja auch gerade an den Schriftgelehrten kritisiert hatte. Offensichtlich wirft sie still ihr Opfer ein auf ihrem Weg in den Tempel. Ich habe gedacht, so möchte ich auch handeln, ganz selbstverständlich, ohne großen Auftritt, so dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Das hat mich beeindruckt. Und dann das Dritte, was mich beeindruckt hat, habe ich genannt, die Hingabe oder die Liebe oder eigentlich das Herz der Witwe. Und das ist jetzt auch so der Hauptpunkt meiner Ausführung. Wie ihr schon gemerkt habt, ist dies hier keine Kollektenpredigt. Jesus geht es nicht um das Geld, sondern es geht ihm um das Herz eines Menschen. Und dazu würde ich jetzt gern einige Gedanken entwickeln mit euch. Ganz kurz so zur Theorie. In der Bibel, das wissen wir, ist das Herz der Sitz der Gefühle, des Denkens, der Erkenntnis, auch des Wollens und des Begehrens. So singt zum Beispiel David im Psalm 20, der Gott Jakobs gebe dir, was dein Herz begehrt. Im Herzen vollzieht sich auch Glaube und Gehorsam gegenüber Gott. Und somit ist das Herz auch Sitz des geistlichen Lebens. Also man könnte sagen, das Herz steht für unsere Persönlichkeit, so für unseren inneren Kern. Wir wissen, dass Gott ein eher niederschmetterndes Urteil über unser Herz fällt. So heißt es schon im Jesaja, im Alten Testament, abgründig ist das Herz über alle Maßen und heillos. Wer kann es ergründen? Und Jesus verschärft diese Aussage, indem er betont, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Und damit steht unser Herz ja im krassen Gegensatz zum Herzen Gottes. Und auch über das Herz Gottes gibt es in der Bibel einige Aussagen. Einiges will ich euch lesen. In Psalm 33 heißt es, Gottes Herzenspläne sind vollkommen zuverlässig. In Klagelieder, er bedrückt nicht von Herzen die Menschen. Oder schon im 1. Mose, die menschliche Bosheit schmerzt ihn bis in sein Herz hinein. Und dann die Stelle, die mich eigentlich immer sehr anrührt, die ich am eindrucksvollsten finde, im Alten Testament, sagt Gott, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Umgedreht in mir hat sich mein Herz. Nicht vollstrecke ich meinen glühenden Zorn, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Umgedreht in mir hat sich mein Herz. Das beeindruckt mich. Ein Gott, ein souveräner Schöpfer, der uns nicht nötig hätte, der was uns hätte vernichten können, etwas Besseres, Neueres hätte schöpfen können. Er sieht uns voll Liebe an und sagt, umgedreht in mir hat sich mein Herz. Im Neuen Testament gibt es nur eine einzige Stelle, wo vom Herzen Gottes die Rede ist. Das fand ich auch erstaunlich. Ich weiß nicht, ob sie euch einfällt. Wir finden in Matthäus 11, 29, da heißt es, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die einzige Aussage, die Jesus im Neuen Testament über sein eigenes Herz macht. Und sie knüpft ja an diese Aussagen des Alten Testaments. Paulus wird später das Wesen und das Herz Jesu in seinem bekannten Christus-Hymnus beschreiben, wo er sagt, dass Gott seine Macht, die Königsherrlichkeit nicht festgehalten hat, sondern uns Menschen gleich geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist. Das ist das Herz Gottes. Im Mittelalter hat sich die Kunst mit diesem Thema auch beschäftigt. Und ich bitte jetzt mal David, uns ein Bild zu zeigen, was uns vielleicht jetzt erstmal ziemlich kitschig vorkommen wird. Es ist eine ganze Reihe von Herz-Gottesbildern. Und zwar ausgehend von den alten Kirchenvätern, Bernhard von Clairvaux und Meister Eckhart haben sich sehr mit dem Herzen Gottes beschäftigt. Und dies ist eine dieser vielen Darstellungen, die es gibt. Und sie zeigt immer so mindestens zweierlei. Es ist immer das brennende Herz, was dargestellt wird, das brennende Herz Gottes für seine Menschen. Es ist ganz oft auch das blutende Herz, das Herz Gottes, das sich für uns hat brechen lassen. Und wir sehen dann ganz häufig auch die Symbole des Kreuzes, hier auch der Dornenkrone und manchmal auch die Symbolik der Krone des Siegers. Also es war eine Zeit, in der man ganz intensiv sich beschäftigt hat und es auch angeschaut hat, das Herz Gottes, um aufzunehmen, um zu verstehen, zu verdeutlichen, wie Gottes Herz aussieht im Blick auf uns. Kommen wir noch einmal auf unsere Geschichte zurück. Jesus beobachtet die Witwe und er erkennt ihr Herz. Andere Menschen sehen eine Frau, die ein kleines Almosen gibt. Im Gegensatz übrigens zu den hohen Beträgen, die die Reichen gerade eingelegt hatten. Jesus sieht etwas anderes. Jesus sieht ihre Hingabe und ihre Liebe zu Gott. Denn ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Gott zählt nicht die Gaben, sondern er wiegt sie und würdigt damit ihren Wahn und ihren tiefen Wert. Und das geht nicht nur oder ist nicht nur beim Geld so. Gott sieht immer das, was wir haben. Er sieht, was wir an Begabung haben und für ihn geben. Und das sieht manchmal für andere gering aus und klein. Aber weil Gott unser Herz sieht, unsere Möglichkeiten, wiegt er dieses, was wir als Begabung einsetzen und schätzt es wirklich wert. Es gilt übrigens auch für unsere Kraft. Ich denke, wir haben wirklich auch eine unterschiedliche Kraft und wir geben Unterschiedliches ein in der Gemeinde für Gott. Und vielleicht denken wir manchmal, es ist so klein, was ich geben kann. Oder wir denken, der da, der kann so viel einbringen. Das ist nicht Gottes Sichtweise. Gott sieht unser Herz an, er wiegt, was wir haben. Er rechnet ganz anders als wir Menschen. Als Jesus die Witwe beobachtet, sind es noch wenige Tage bis zu seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Das war mir auch eigentlich nicht so deutlich. Es gibt dann noch die Endzeitreden und dann wird beschrieben der Weg nach Golgatha ans Kreuz. Und es erscheint mir wie eine Ermutigung seines Vaters, dass Jesus einen Blick in das Herz eines Menschen werfen kann, das dem Herzen ähnelt, für dessen Erneuerung er bald sterben wird. Ich dachte, es ist wirklich ein Geschenk des Vaters. Was hat Jesus sich alles ansehen müssen, als er den Menschen begegnet ist? Und manchmal war er auch ungeduldig. Und ich weiß nicht, ob es ihm auch manchmal vielleicht zu viel war. Und hier lässt ihn der Vater nochmal in ein wirklich hingegebenes, demutsvolles Herz der Witwe gucken. Ich denke, das hat ihm auch geholfen, diesen Weg weiterzugehen. Bleibt zum Schluss noch die Frage nach unserem eigenen Herzen. Gott hat uns ja versprochen, uns ein neues Herz zu geben. Und wir haben, denke ich, alle nach unserer Hinwendung zu Gott, nach unserer Bekehrung, auch Veränderung unseres Herzens erlebt. Wir haben gemerkt, dass Gott auch unsere Persönlichkeit verändert hat. Aber wenn wir in unser eigenes Herz hineinsehen, entdecken wir auch trotzdem immer noch vieles, was Gott nicht gefällt und was uns auch nicht gefällt und was wir uns wirklich anders wünschen. In Sprüche 4, 24 steht deshalb auch: Mehr als alles bewache dein Herz, denn ihm entspringen die Quellen des Lebens. Und das wünschen wir uns ja, dass aus unserem Herzen wirklich lebendiges, erfrischendes, heilendes Wasser fließt, das uns gut tut, das den Menschen gut tut, mit denen wir zusammen sind, in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus natürlich. Und ein Wasser, das auch Gott selber erfrischt. Ich glaube, Gott freut sich auch, wo er diesen lebendigen Quell in unserem Herzen sieht. Die Frage, die sich ja immer stellt, ist: Wie komme ich zu einem solchen Herzen, aus dem frisches Wasser quillt, das so ist, dass Gott sich erfreut? Und ich bin jetzt über 30 Jahre Christ. Und ich habe wirklich über viele, also ich denke bestimmt über 20 Jahre, versucht, mit großer Disziplin und all meiner Kraft und einem großen Augenmerk alles zu tun, dass aus meinem Herzen ein Herz wird, das Jesus gefällt. Und ich bin leider nicht zum Ziel gekommen. Trotz harter Arbeit an meiner Persönlichkeit. Und dann gab es andere Zeiten, vielleicht wo man auch resigniert, weil es irgendwie nicht klappt, wo ich im Grunde versucht habe, all das Dunkle so unterm Teppich zu halten, wie ein Deckel, den man auf einen Topf drückt, wo es drunter brodelt und wo der Wasserdampf rauskommen will. Und das funktioniert ja auch eine Zeit. Und dann ist der Druck aber zu groß und alles kommt auch wieder zum Vorschein. Und ich habe sehr lange gebraucht und ich arbeite da immer noch dran, bis ich begriffen habe, dass ich einen Retter brauche, der mich vor mir selber rettet. Es geht nicht anders. Und ich habe lernen müssen, in Situationen der Niederlage mein Herz Jesus hinzuhalten. Und das ist genau der Part, glaube ich, den wir auch tun müssen. Es ist ja immer so die Frage, die sich stellt: Was macht Gott eigentlich und was muss ich tun? Wer wird aktiv in diesem Geschehen? Und ich glaube, es ist wirklich so, dass unser Part ist, dass wir das, was wir in unserem Herzen sehen, Gott zeigen sollen, dass wir es hinhalten, dass wir es zulassen, dass er daran arbeitet, dass er die Dinge tut, die nötig sind, damit unser Herz so wird, dass es ihm gefällt. Und dieser Prozess ist gleichzeitig ein sehr aktives und auch ein sehr passives Geschehen. Und ich selber kann es eigentlich wirklich nur zulassen, weil mir Gott vorher sein Herz gezeigt hat. Das ist der einzige Grund, warum ich diese Dinge aus meiner Hand geben kann, vorbehaltlos. Weil er eben ein Herz hat, das mich brennend liebt und das zuverlässig zu mir steht und das mich retten kann und will. Oder ich möchte es gerne mal für euch formulieren: Ihr könnt Gottes Handeln zulassen, weil er ein Herz hat, das dich brennend liebt, das zuverlässig zu dir steht und das dich retten kann und will.